Hallo, hallo. Dankeschön. Vielen Dank für dieses schöne Lied. Ich habe das mir gewünscht. Ich hoffe, das ist okay. Ich möchte gerne per Runden bleiben, weil ich immer wieder so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir diese Stühle etwas näher bringen sollten zur Bühne. beim MPH drüben, wie wir noch drüben waren, da war es ein bisschen näher zu euch. Und ich mag das nicht da oben, weil das ist noch weiter weg. So, ich werde hier unten bleiben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wie gesagt, das nächste Mal können wir vielleicht die Stühle ein bisschen weiter vorrutschen. Dann sind nämlich alle so ein bisschen weiter beieinander. Ich darf heute die neue Serie beginnen, und zwar Königreich Gottes Kultur. Wir haben das schon ein paar Mal gehabt, aber ich habe heute einfach übernommen, weil es dem Martin, ihr habt es wahrscheinlich ein bisschen an seiner Stimme gehört, nicht ganz so gut geht. Diese Woche war er noch ein bisschen schlechter beieinander, deswegen haben wir gesagt, wir tauschen und ich übernehme das jetzt. Und ich möchte die Serie jetzt beginnen, indem wir uns einfach mal das Königreich Gottes so ein bisschen anschauen. Weil wenn wir sagen, wir wollen eine Königreich Gottes Kultur haben, dann müssen wir erst mal wissen, was ist denn das Königreich Gottes? Ja? Also es ist schwierig, eine Kultur zu machen und zu haben und zu formen, wenn wir nicht mal wissen, was für eine Kultur. Und ich möchte einfach wirklich beim Königreich Gottes anfangen, weil das ist eigentlich sowas Herrliches und sowas Großes und sowas Wunderschönes. Und trotzdem ganz oft ist der Begriff nicht ganz greifbar. Und genau das möchte ich heute einfach beginnen. Ich möchte beim Königreich Gottes einfach anfangen. Und das ist ein Riesengebiet. Ja, also ich versuche mich kurz zu fassen, aber es ist ein riesengroßes Thema, das Königreich Gottes. Also werde ich heute nur das so ein bisschen drüber reißen, ja, und gebe euch dann ein paar Aufgaben mit. So, ihr dürft's dann zu Hause und in den Live-Gruppen weiterarbeiten und mitarbeiten, ja. Gut, das Königreich Gottes, wie gesagt, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Wir alle kennen das Königreich Gottes in irgendeiner Form. Wir alle haben eine Vorstellung von dem, was Gottes Reich, Himmelreich, Königreich, Reich Gottes, all das ist dasselbe, ja, also es wird in all den Begriffen in der Bibel gleich benannt, ja, was das ist, was das umfasst, ja. Ich habe ein paar Bilder und die schauen wir uns da kurz an, weil wir haben, genau, kannst du schon zeigen, die Bilder, genau, ja, also für manche ist es das, ne? Das Königreich Gottes, nämlich erst am Ende der Zeit. Das ist ein Bild, das verstehen wir, dass das am Ende der Zeit ist, oder? Hoffe ich. Also dort sind wir jetzt noch nicht. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin noch nicht dort. Aber dorthin sind wir unterwegs. Amen? Yes? Eines Tages. Ja? Das ist Königreich Gottes. Das ist Reich Gottes. Aber das ist nur ein Teil davon. Weil Reich Gottes hat viele Ebenen, hat viele Bereiche, ist vieles, ja, ist auch zeitlich vieles. Das Königreich Gottes ist schon hier, aber noch nicht ganz hier. Ja, genau das. Also das ist eins von den Bildern, die wir wahrscheinlich so ein bisschen im Kopf haben, weil darauf gehen wir zu. Ja, dann haben wir noch ein Bild. Ja, das ist so eine andere Vorstellung vom Reich Gottes. Ein bisschen das, was Jesus mal sagt, ja. Wie das Reich Gottes sich unterscheidet von dem Reich dieser Welt. Ja? Das Reich Gottes ist das, was grün ist, lebendig ist. Das Reich Gottes ist lebend. Ja? Da lebt alles. Im Reich der Welt und im Reich des Todes, da lebt gar nichts. Richtig? Auch, einfach ein Bild. Ja? Ich gebe euch jetzt einfach nur Bilder. Ich sage nicht, dass es das jetzt alles ist, aber es sind Bilder. Ja? Weiter. Genau, ja, das ist überhaupt ein spannendes Bild, deswegen wollte ich es hineinnehmen. Ja. Wo genau befindet sich das? Also das untere, das verstehen wir, da sind wir jetzt. Ja. Das obere, wo ist das genau, wenn das jetzt schon da ist? Ja. Wo ist das? Wie ist das? Und wir sehen es aber so nicht. Auch so ein Bild. Okay, wieder ein nächstes Bild. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass das Reich Gottes umfasst ein Herrschaftsgebiet. Ja? Das Königreich, sagt es schon, Königreich ist das Reich eines Königs. Gut, wunderbar. 1+1 ist immer noch 2. Ja? Also, genau, ja? Das Reich des Königs. Also, was wir wissen ist, Königreich Gottes heißt, es ist das Reich des Königs. Und wer ist dieser König? Der König ist Jesus. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Bild, ja, das passt in jede Zeit, weil es ist immer korrekt. Das Königreich Gottes war immer, ist jetzt und wird immer sein. Ja? Das heißt zeitlich, es hat auch zeitlich Perspektiven. Das Königreich Gottes umfasst das ganze Universum. Wir haben heute schon super, war wie, als hättest du das schon irgendwie vorbereitet. Ja? Haben wir heute schon gesungen. Deine Größe erfüllt das ganze All. Das Königreich Gottes umfasst alles. Alles, was wir sehen und alles, was wir nicht sehen. Alles, was wir wissen und kennen und alles, was wir nicht wissen und kennen. Das Königreich Gottes, das verstehen wir deswegen nicht ganz, weil es über unser Verstehen geht. Halleluja! Yes! Es ist so viel größer als das, was wir verstehen können. Es ist so viel größer als das, was wir sehen können oder wirklich wahrnehmen können. Aber es ist so real. Das Königreich Gottes ist so real. Halleluja! Und ich möchte jetzt einfach damit anfangen, das Königreich Gottes im Alten Testament, dann gehen wir in Königreich Gottes im Neuen Testament, eben genau das. Wir können keine Kultur prägen oder anfangen zu leben, wenn wir das Königreich nicht verstehen. Wenn wir nicht wissen, was das Königreich Gottes ist. So, ich möchte mit dem Königreich Gottes anfangen. Das Königreich Gottes im Alten Testament. Und da fangen wir gleich an, im 1. Mose 1, Vers 1 bis 5. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da könnte man schon aufhören. Denn das heißt schon, er ist König. Er ist absoluter Herrscher. Denn nur der, der etwas erschafft und es benennen kann, der ist tatsächlich der Schöpfer dessen. Das wissen wir ja in ganz logischen Sachen auch. Ja? Ein Erfinder, der erfindet etwas. Und er ist der Initiator. Es gibt einen Initiator. Es gibt einen Schöpfer. Und dieser Schöpfer hat erschaffen. Ganz am Anfang. Das heißt, das Königreich Gottes ist nicht plötzlich im Neuen Testament, rups, plötzlich aufgetaucht mit Jesus. Es war schon immer da. Denn der Schöpfer ist auch der Herrscher über alles. Ja, über alles. Ich habe schon gesagt, alles, was wir sehen und nicht sehen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet. Oder eben in einer anderen Übersetzung heißt es wüst und leer. Von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte was? Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das heißt, der Geist Gottes, er war schon da. Halleluja. Er kam nicht erst in Apostelgeschichte an. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Gott schuf. Ja, er hat geschaffen. Und Gott war schon von Anfang an, seit am Beginn der Zeit, weil er hat die Zeit erschaffen. Er ist außerhalb der Zeit, aber er hat die Zeit erschaffen. Und jetzt lesen wir nämlich gleich weiter. Er hat die Zeit erschaffen, nämlich, da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit, nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Gott hat Zeit geschaffen. Ja? Aber er steht außerhalb dieser Zeit. Er ist nicht in dieser Zeit drinnen. Er hat Zeit erschaffen. So, das Erste, was wir hier sehen, ist in 1. Mose 1, Gott schuf. Das macht schon klar, er ist der Herrscher. Vor allem war er da. Ja, nochmal, er schuf. Das heißt, er war schon da. Richtig? Er war schon da, sonst hätte er nicht erschaffen können. Er war schon vor allem anderen da. Er ist der Schöpfer. Er ist der Herrscher. Er hat das Recht zu benennen, zu erschaffen. Er hat volle Autorität, die er in seiner Schöpfung auch offenbart. Dann, wir lesen dann weiter, machen wir jetzt nicht, ja, aber wir wissen, Gott schuf dann uns Menschen, ja, in seinem, was? Ebenbild. Genau. Ja? Das heißt, er schuf Mann und Frau in seinem Ebenbild. Das heißt, er hat Menschen als seine Kinder erschaffen, als königlich erschaffen. Denn wir haben gerade gesagt, Gott war vor allem, er hat erschaffen, er ist der Schöpfer, er ist damit der Herrscher und König über alles. Und er hat uns Menschen in seinem Ebenbild, in seinem Abbild geschaffen. Deswegen nennt in den Psalmen nennt uns als Menschen der Psalmist die Krone der Schöpfung. Ja? Weil wir als Menschen wurden in Ebenbild Gottes geschaffen. Nicht der Rest. Nicht der Rest. Wir Menschen wurden im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist wichtig, weil das heißt, wir hatten von Anfang an einen königlichen Status, als Gott uns erschaffen hat. Er hat uns königlich geschaffen. Er hat uns in seinem Ebenbild gemacht. Er gab uns auch die königliche Aufgabe und Vollmacht, über die Erde zu herrschen. Ja, das ist eigentlich eine königliche Aufgabe, richtig? Das ist das, was Könige tun. Und Gott, der König, hat sie uns gegeben, als er uns geschaffen hat. Schon am Anfang in 1. Mose 1. Er wollte von Anfang an, dass die Erde voll wird mit Menschen, die sein Ebenbild repräsentieren. Und damit auch den Einfluss von dem Satan, der hier ist, ja, beseitigen, zurückdrängen, wegdrängen. Ja. Er wollte eine Erde, die voll ist mit Menschen, die ihn und sein Reich repräsentieren. Yes, das ist Grundgedanke Gottes gewesen. Das war der Grundgedanke Gottes. Und er hat uns mit dem Gedanken geschaffen, wir sind seine Königskinder, wir sind seine Töchter, seine Söhne, in seinem Bild gemacht und geschafft, damit wir ihn repräsentieren, in seinem Namen herrschen und regieren. Er wollte, dass Menschen zusammen mit ihm aus einer göttlichen, liebevollen Beziehung heraus regieren. Er hat uns für Beziehung geschaffen. Er wollte mit dir und mir Beziehung haben. Deswegen hat er uns gemacht. Und er gab uns Menschen ein natürliches Geburtsrecht, Autorität zu haben und zu regieren. Aber wir kennen dann die nächsten paar Kapitel, nämlich wir Menschen sind wir Menschen. Und die Esther hat vor gleich einer Woche, eineinhalb, hat sie mal zu mir gesagt, sowas Blödes. Ich meine, warum macht das die Eva? Habe ich gesagt, naja, also wäre es nicht die Eva gewesen, dann wäre es der Nächste gewesen. Und wenn es der Nächste nicht gewesen wäre, dann wäre es der Nächste gewesen. Und wenn es der Nächste nicht gewesen wäre, dann wäre es der Nächste. Warum? Weil wir Menschen irgendwas so in uns haben, das gerne rebellieren will. Ja? Und blöderweise haben wir eben rebelliert gegen Gott. Ja, wir alle kennen die Kapitel danach. Und haben dann plötzlich versucht, uns selber selbstgerecht etwas zu verdienen, etwas zu nehmen, was uns ja schon geschenkt worden ist. Denn die Schlange hat ja zu Eva gesagt, wenn du das isst, dann wirst du so sein wie Gott. Nicht? Was für eine eigentlich total dumme Aussage. Weil Adam und Eva waren doch in was geschaffen worden? Im Ebenbild. Sie waren ja schon im Ebenbild geschaffen worden. Aber es war ein Geschenk. Es war ein Geschenk. Es war ihnen einfach gegeben worden. Und jetzt haben sie statt, das einfach anzunehmen und zu sagen, boah, danke, das ist ja Hammer, ja, haben sie dagegen rebelliert und wurden so ein bisschen selbstgerecht. Na, ich will selber so sein. In mir selbst. Das ist immer wieder unser Problem. Und ab dem Zeitpunkt haben wir immer versucht, uns zu verdienen, was uns eigentlich schon geschenkt wurde. Bei unserer Erschaffung, bei unserer Geburt, ohne dass du null gemacht hast, ist es dir schon gegeben worden. Aber wir Menschen versuchen es uns zu verdienen, etwas dafür zu tun. Das war nie geplant, hat Gott nie geschaffen, hat nie das von uns verlangen wollen. Das haben wir selber geschaffen. Durch den Sündenfall ist nicht unser eigentlicher Auftrag hat sich nicht verändert, sondern unsere Beziehung zum Vater hat sich verändert, nicht? Es kam plötzlich eine Angst hinein, es kam eine Scham hinein, die gab es vorher nicht. Wir lesen erst von Angst, nachdem sie den Apfel gegessen haben oder die Frucht. Ja? Wir lesen erst von Scham, als sie die Frucht gegessen haben. Davor gab es die nicht. So, das kam hinein beim Sündenfall. Der Sündenfall hat unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater vollkommen zerstört. Deswegen musste sie wieder hergestellt werden. Und es hat auch die Beziehung untereinander zu Menschen zerstört. Ja? Es ist Furcht hineingekommen. Es ist Angst hineingekommen. Es ist plötzlich hineingekommen, dass man andere einschüchtert oder einschüchtern muss, von oben herab. Es kam Zorn und Wut und alle möglichen Emotionen, die sich hochgestellt haben. Das war alles am Anfang nicht, lesen wir nicht vorher. Das sind Auswirkungen des Sündenfalls gewesen. Und wir sind einem anderen Herrscher plötzlich unterworfen worden. Nämlich wem? Ja, dem Satan. Ja, er hat ja diese Versuchung gebracht und wir sind dem vollkommen erlegen. Ja, genau. Und das ist auch noch ein Problem, weil Satan regiert ohne Gnade, ohne Vergebung, ohne Liebe. Er regiert mit Hass, mit Lüge, mit Täuschung, mit Wut, mit allem, was dich zerstört. Und wenn wir uns die Welt anschauen, dann sehen wir das eh. Das ist völlig klar, oder? Welt ist, wie sie ist, weil genau das vorherrscht. Dann, jetzt haben wir aber dieses Reich Gottes. Der Herr hat eigentlich und die Welt geschaffen, uns als Menschen geschaffen, damit wir hier regieren, damit wir hier herrschen, in seinem Namen, aus seiner Liebe heraus. So wie er sich das gedacht hat, haben wir ein bisschen verpatzt, ja? Aber Gott, immer wieder zeigt Gott, dass er unbedingt möchte, dass sein Reich hier ist, dass seine Herrschaft hier ist, weil er weiß, das ist das, wo es uns gut geht, wo wir gesegnet sind. Also, was hat er gemacht? Mit Abraham und seinen Nachkommen hat er einen Bund geschlossen, oder? Nämlich mit dem Volk Israel. Und in dem Volk Israel, in der Geschichte mit dem Volk Israel, hat er dauernd gezeigt und versucht zu zeigen, wie das Königreich Gottes aussehen soll. Wie es aussieht, wenn wir unter seiner Herrschaft sind. Wie wir unter seiner Herrschaft gesegnet leben. Unter seiner Herrschaft leben, sodass Leben wirklich echt ist. Dass wir alles in Fülle haben. Und am Volk Israel kann man das sehen. Außerdem zeigte Gott durch die Beziehung zu einer bestimmten Nation und einem definierten Ort, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Und er wollte sein Reich auf der Erde durch seine Beziehung zu seinem Volk offenbaren. Er wollte zeigen, hey, so sieht das aus. Es sieht so aus, wenn ich der Herr bin. Leider, wir kennen auch die Geschichte von dem Volk Israel, die haben es ja auch nicht ganz geschafft. Ja? Immer wieder auf und ab und immer wieder auf und ab. Aber eigentlich sollte diese Beziehung zu seinem Volk dazu führen, dass alle Völker rundherum eifersüchtig waren. dass alle Völker rundherum gesehen hätten, wow, was ist denn das für ein Gott? Der ist ja, der beschützt sein Volk, der hält seine Hand über sein Volk, der segnet sein Volk. Einfach so. Eigentlich hätte das passieren sollen. Das ist leider nicht immer passiert, weil die Könige, die dann gekommen sind, nicht alle eben dem Herrn gefolgt sind. Wir lesen aber jedes Mal, wenn die Könige ihm gefolgt sind, dann war seine Hand drüber, dann war sein Segen da, dann war plötzlich dieses Reich, so wie es hätte sein sollen, sichtbar. In 2. Mose 19 sagt Gott zu seinem Volk, wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. In Vers 6 heißt es, ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das alleine mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Kennen wir diese königlichen Priester noch einmal im Neuen Testament irgendwo? In 2. Petrus. Ja? Nämlich wir sind die königliche Priesterschaft geworden. Das, was Gott hier sagt, war eigentlich ein Hammer. Er hat seinem Volk damit gesagt, ich möchte, dass ihr königlich seid. Zurück zu dem, was er erschaffen hatte, oder? Zurück zur Identität, die er eigentlich bei der Erschaffung hineingelegt hat. Er sagt, ich möchte, dass ihr meine Kinder seid. Ich möchte, dass ihr meine königlichen Königskinder seid. Dass ihr so lebt. Dass ihr in meinem Namen die Autorität habt. Dass ihr in meinem Namen regiert. Dass ihr in meinem Namen, meinen Namen zeigt. Und gerecht seid und fair seid, Frieden bringt. Und ihr sollt Priester sein, nämlich Priester waren die Verbindung oder die Brücke zwischen Gott und Menschen. Sein Volk sollte die Verbindung und die Brücke sein zwischen Gott und anderen Völkern und Menschen. Gott wollte immer Menschen zu sich ziehen. Und wir sehen das an der Geschichte, ja, dass auch Leute von außen hineingekommen sind. Einfach, weil sie sich zum Herrn gewandt haben. Und wenn sie das getan haben, dann hat er sie gesegnet und hat sie mit hineingenommen in die Blutlinie der Königsfamilie. Ja, eine Rahab, eine Ruth. Ich meine, nochmal, Gott war immer daran interessiert, Menschen zu begegnen, Menschen zu zeigen, wie er ist. Und das hat nicht im Neuen Testament angefangen, das zieht sich durch das ganze Alte Testament, deswegen möchte ich euch das zeigen. Er wollte sein Königreich immer schon ausbreiten, sichtbar machen, durch uns, durch sein Volk hinausbringen. Immer schon, das war immer sein Plan. Hat sich nicht verändert, nicht seit der Erschaffung der Welt. Und jetzt schauen wir uns einen kurzen Videoclip an, der eben so ein bisschen eben anfängt beim Jesaja und dann jetzt hineingeht ins Neue Testament. Und wir gehen jetzt eben mit dem Videoclip gleich ins Königreich Gottes im Neuen Testament.
Im Buch Jesaja gibt es ein wunderschönes Gedicht.
Es erzählt, wie Jerusalem gerade von Babylon zerstört worden war, einem großen Reich im Norden. Die jüdische Bevölkerung wurde ins Exil geschickt. Nur einige blieben in der Stadt zurück und fragten sich, was ist da passiert? Hat unser Gott uns im Stich gelassen?
Ja, denn Gott wollte eigentlich von der Stadt Jerusalem aus über die Welt regieren und für alle Frieden und Segen bringen.
Jesaja hatte gesagt, dass sich das Volk Israel die Zerstörung Jerusalems selbst eingebrockt hatte. Sie hatten sich von Gott abgewandt, waren korrupt geworden und deshalb wurde ihre Stadt und ihr Tempel zerstört.
Alles scheint verloren.
Aber dann geht das Gedicht weiter. Es erzählt von einem Wächter auf der Stadtmauer. Und weit draußen auf den Bergen sehen wir einen Boten. Er rennt auf die Stadt zu und ruft gute Nachrichten. Und Jesaja sagt, wie schön sind auf den Bergen die Füße von denen, die gute Neuigkeiten bringen.
Schöne Füße?
Ja, die Füße sind schön, weil sie eine schöne Nachricht überbringen.
Welche Nachricht denn?
Dass Israels Gott trotz Jerusalems Zerstörung immer noch als König regiert. Und eines Tages wird er selbst in diese Stadt zurückkehren, seinen Thron besteigen und Frieden bringen.
Und die Wächter singen vor Freude wegen dieser guten Nachricht, dass ihr Gott immer noch regiert.
Im Neuen Testament finden wir diesen Begriff wieder, die gute Nachricht. Das griechische Wort ist Euangelion. Daher kommt auch das Wort Evangelium.
Wenn Christen also sagen, glaubst du an das Evangelium, meinen sie, glaubst du an die Nachricht?
Aber nicht irgendeine Nachricht. Die Bibel meint damit immer die Ankündigung dieses neuartigen Königreichs. Die Evangelien im Neuen Testament fassen mit diesem Begriff die gesamte Lehre von Jesus zusammen. Jesus ging hin und verkündigt die gute Nachricht von Gottes Königreich.
Also hat Jesus sich selbst als Boten gesehen, der die Neuigkeit von Gottes Herrschaft bringt.
Ja, aber wie er Gottes Herrschaft beschreibt, ist überraschend. Überleg mal, ein mächtiges, erfolgreiches Königreich muss stark sein. Es muss seinen Willen durchsetzen können und seine Feinde besiegen. Aber Jesus sagte, der Größte in Gottes Königreich ist der Schwächste. Jemand, der liebt und den Armen dient. Unter Gottes Herrschaft leben bedeutet, auf das Böse zu reagieren, indem du deine Feinde liebst und ihnen vergibst und dich um Frieden bemühst. Das ist ein Königreich, das auf dem Kopf steht.
Jesus hat auch gesagt, dass dieses Königreich mit ihm gekommen ist.
Genau. Da gibt es zum Beispiel diese interessante Geschichte von einem hochrangigen römischen Offizier. Er kommt zu Jesus und fleht ihn an, seinen Diener zu heilen. Er nennt Jesus sogar seinen Herrn. Und er kennt damit Jesus als seine Autorität an. Jesus lobt den Offizier, weil er als einziger etwas erkannt hatte. Nämlich, dass Jesus nicht nur Gottes Königreich verkündet, sondern selbst der König ist.
Und so verbreitet sich die Nachricht, dass dieser jüdische Mann aus Galiläa so redet und handelt, als wäre er der König von Israel. Er wählt sich 12 Jünger aus, als Bild für die 12 Stämme Israels. Er heilt Menschen und vergibt ihre Sünden.
All das wurde zu bedrohlich für Israels Anführer, sodass sie beschlossen, Jesus umbringen zu lassen. Und Jesus ließ das zu.
Was ziemlich komisch ist, wenn du versuchst, König zu werden.
Eben. Aber Jesus wusste, genau das muss passieren. Jesus sah, dass die Schuld und der Schaden seines Volkes Israel nur ein kleiner Teil des gesamten menschlichen Zustands war. Die ganze Menschheit hatte gegen Gott rebelliert, was zur Tragödie und zur Verwüstung unserer Welt führte. Wie kann Gott seine Herrschaft über so eine Welt wieder antreten? Jesus glaubte, durch einen Akt der aufopfernden Liebe für seine Feinde. Deshalb wird die Kreuzigung in den Evangelien auch wie eine Thronbesteigung beschrieben. Jesus, der König der Juden.
Ja, er bekommt eine Krone und ein königliches Gewand.
Er wird erhöht, aber nicht auf einen Thron, sondern an das Kreuz.
Wie schön sind die Füße, die gute Nachricht bringen.
Und die gute Nachricht ist, dass Jesus den Tod besiegt hat und als König regiert. Er hat sich selbst um unsere Schuld und Verdorbenheit gekümmert und hat sie mit seinem Leben und seiner Liebe überwunden.
Und dann schickt Jesus seine Nachfolger los, um die gute Nachricht von diesem Reich bekannt zu machen. Das Königreich, das alles auf den Kopf stellt.
Und sie sollen jeden einladen, Jesus ihre Loyalität zu schenken. Dem König, der den Tod mit seiner Liebe besiegt hat.
So gut. Das ist so eine coole Zusammenfassung, finde ich, womit wir jetzt einfach im Königreich Gottes im Neuen Testament sind. Das Königreich Gottes, habe ich schon gesagt, hat begonnen vor der Zeit mit dem König selbst. Und er wollte immer zeigen, wie sein Königreich funktioniert, wie es ist. Und indem er Jesus geschickt hat, haben wir jetzt gerade gesehen, hat er es ganz deutlich gesagt. Sichtbar, für alle sichtbar gemacht. Jesus selbst sagt in Johannes 18, Vers 36 zu Pilatus, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Das war eben ein anderes Königreich. Warum hat das Volk Israel ihn nicht erkannt? Weil sie die ganze Zeit daran dachten, dass Jesus oder dass der Messias, der kommen sollte, nicht Jesus, sondern der Messias, der kommen sollte, wieder dieses Davids Königreich aufrichten würde. Ja, so wie David es gehabt hat, so wie Salomo, diese Pracht, diese Herrlichkeit, dieses Bekanntsein in der ganzen Welt. Und die Unterdrückung der Römer abschütteln würde. Das war in ihren Köpfen drin. Deswegen haben sie Jesus gar nicht erkannt. Aber darum ging es nicht. Sondern Jesus, wie er vor Pilatus steht, sagt er, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht von hier. Und er sagt nämlich dann weiter, wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Von ganz anderer Art. Und wir kommen jetzt noch dazu. Jesus hat so ein bisschen sein Reich Nummer 1 beschrieben und erklärt, aber er hat es auch gezeigt in dem, was er getan hat, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat. Er hat gezeigt, was das Reich Gottes ist. Matthäus 3, Vers 1 bis 2 heißt es, in jener Zeit fing Johannes der Täufer an zu predigen. Er rief, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Und Jesus selber, wie er dann angefangen hat zu predigen, sagt genau dieselben Worte. Er sagt, kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. So, was beide beschrieben haben, ist, dass durch und in der Person Jesu Christi, das haben wir jetzt schon in dieser kurzen Zusammenfassung ein bisschen gesehen, in seiner Person hat Gott das Reich, sein Reich hier auf die Erde gebracht und offenbart. Für alle sichtbar gemacht. Er ist in menschlicher Gestalt auf die Erde gekommen und er hat gezeigt, was sein Reich der Gerechtigkeit und Liebe ist und bewirkt, anstatt Selbstsucht, Hass, Wut, Zorn, Tod. Er hat das vorgezeigt. Wer sich noch mehr damit beschäftigen möchte, ich habe das einfach mitgenommen, weil ich aus dem Buch einiges einfach damit mitgenommen habe. Es ist auch momentan so mein eigenes persönliches Projekt, einfach das Königreich Gottes noch ein bisschen besser für mich selber definieren zu können und noch mehr zu wissen, was das Königreich Gottes ist. Das hat mir der Herr mal kurz vorm Sommer gesagt, dass ich das machen soll und das mehr studieren soll. Und das mache ich momentan sehr, sehr viel, weil ich wissen möchte, wenn ich sein Erbe bin, was heißt das? Wenn ich sein Kind bin, was heißt das? Was bedeutet das? Und ich habe das aus diesem Buch, das heißt von Chris Pöschel, den kennt ihr wahrscheinlich alle, er hat das geschrieben und ich finde das so super. Er schreibt mal so, so einfach und super über das Königreich Gottes. Und er hat eine Sache gesagt und die habe ich jetzt hier mitgenommen. Jesus Christus war nicht nur ein Repräsentant des Reiches seines Vaters, sondern noch mehr, er war das Reich Gottes in Person. Ja? Das, was ich vorher gesagt habe, er kam in menschlicher Gestalt und er war das Reich Gottes hier auf der Erde in Person. Und überall, wo er hinging, wurde die Herrschaft Gottes durch seine Worte und Taten demonstriert. Er hat es gezeigt. Er hat das Reich seines Vaters hier gezeigt. Er hat sichtbar gemacht, was für ein Unterschied das Reich Gottes ist zum Reich dieser Welt und zum Reich des Todes und zum Reich Satans. Jesus hat es so deutlich sichtbar gemacht. Und trotzdem haben Menschen es nicht erkannt. Jesus zeigte die Natur seines Königreiches durch das, was er tat. Was hat er getan? Er hat Sünden vergeben. Er kam und er hat Sünden vergeben, nicht erst am Kreuz, oder? Er hat hier auf der Erde schon Sünden vergeben und er hat gesagt, es ist mein Recht, es ist meine Autorität, ich kann Sünden vergeben. Ja? Lesen wir in Matthäus 9 zum Beispiel, das ist nur eins der Beispiele. Dort brachten sie einen Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, du kannst unbesorgt sein, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Bevor er was anderes gemacht hat, hat Jesus dem gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat ihn noch nicht geheilt gehabt. Er hat ihm seine Sünden vergeben. Und daraufhin waren die Pharisäer ganz böse. Weil sie wussten, es kann nur einer Sünden vergeben, oder? Gott selbst kann nur Sünden vergeben. Damals mussten sie Opfer bringen, damit die Sünde gelöst wird. Ja, könnte man sagen. So, die waren ganz böse, als er das gesagt hat. Und Jesus sagt dann in Vers 5 und 6, ist es denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Sagt dann zu ihnen, aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage, geh nach Hause. Jesus hat immer und immer und immer und immer wieder deutlich gemacht, er ist gekommen, um Sünden zu vergeben. Er ist gekommen, um Sünder zu suchen, zu retten. Um dieses Problem der Sünde, ja, das in unsere Welt hineingekommen ist, durch uns, nicht durch Gott, durch uns, wir haben sie verursacht, er kam und hat sie gelöst. Da wäre jetzt ein super Amen gewesen. Wir haben sie verursacht. Er ist gekommen und hat sie für dich gelöst. Amen. Das ist, was Jesus getan hat. Er kam und er vergab die Sünden. Er hat neue Chancen gegeben. Er zeigte Gnade, wo andere Gericht gegeben haben. Er hat nicht verurteilt, er hat Gnade gezeigt. Das Zweite, was er gemacht hat, ist, er verjagte und trieb Dämonen aus, oder? Wieder und wieder und wieder und wieder. Als Zeichen der Ankunft des Reiches Gottes. Und da habe ich wieder eine Stelle, weil die wichtig ist. Matthäus 12, Vers 22. Damals brachte man einen Mann zu Jesus, der blind und stumm war, weil ein böser Geist ihn beherrschte. Jesus heilte ihn und er konnte wieder reden und sehen. Da waren sie wieder böse, die Pharisäer. Und gesagt, das kannst du ja nicht machen. Und dann sagen, reden sie miteinander und sagen, ach ja, der treibt sie aus durch den Geist Satans, ja, durch den Höchsten vom Satan, durch die Dämonen treibt er den aus. Dann sagt Jesus zu ihnen, Vers 26, wenn also der Satan den Satan vertreibt, bekämpft er sich ja selber. Also Jesus war einfach nur logisch. Ja, das ist einfach nur logisch. Meint ihr etwa, dann könnte sein Reich noch bestehen? Und wenn ich, wie ihr behauptet, die Dämonen durch die Kraft des Teufels austreibe, welche Kraft nutzen dann eure eigenen Leute, um die bösen Geister auszutreiben? Da war er ein bisschen sarkastisch. Also erst ein bisschen logisch, dann ein bisschen sarkastisch. Sie selbst werden euch deswegen das Urteil sprechen. Und Vers 28 ist jetzt das Wichtige. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich unter euch angebrochen ist. Es hat gezeigt, dass er der Sohn Gottes ist, der alle Autorität hat, dem alles gehorchen muss. Das war etwas, was ganz wichtig ist, weil Jesus hat das Reich Gottes gezeigt hier auf der Erde. Er hat es gelebt, er hat es gesagt, er hat es weitergegeben. Man hat es an ihm gesehen. Was noch? Er heilte die Kranken. Ja, da habe ich jetzt nicht die Beispiele hingeschrieben, weil sonst wären wir morgen noch hier. Ja? Lest es mal bitte. Matthäus, boah bitte. Ich bin gerade Matthäus durchgegangen. Mann. Ja? Also Kapitel 4, 5, 6, 7, 8. Eins nach dem anderen. Heilen hier, heilen dort, heilen da, heilen die. Ja? Eines nach dem anderen. Was hat Jesus hier getan? Er hat geheilt. Warum? Weil sein Reich ist vollkommen. Da gibt es keine Krankheit, Offenbarung. Da gibt es keine Tränen, da gibt es kein Leid, Offenbarung. Sein Reich ist vollkommene Wiederherstellung, Heilung. Und zwar nicht nur für deinen Körper, sondern für deine Seele, für deinen Geist, in jedem Bereich, in jeder Ebene. Warum weiß ich das? Ich schaue Jesus an. Jesus ist das offenbarte Reich Gottes und die Natur seines Reiches hat er gezeigt. Er zeigte, den letzten Punkt, entschuldige, er weckte die Toten auf. Genau, ja. Er weckte die Toten auf. Hier habt ihr die Beispiele. Er zeigte, dass sein himmlisches Königreich jedem anderen Reich überlegen ist. Und jetzt habe ich noch kurz ein Bild für euch, das habe ich heute gesehen und habe es mitgenommen. Wie gesagt, ich hatte heute eben ein paar solche Eindrücke und ich habe den Eindruck gehabt, ich soll das zeigen, das nächste Bild. Da stehen ein paar Schafe vor einem kleinen Tor. Rechts, links, hinten, vorne ist nichts. Also theoretisch rein logisch könnten sie überall vorbei. Richtig? Richtig? Gut. Ich habe das mitgenommen, weil ich den Eindruck hatte, jemand ist hier und der braucht dieses Bild. Was für uns manchmal ein Problem ist, ist nicht immer wirklich ein Problem. Und schon gar nicht für Gott. Gott steht und schaut dich an und sagt, naja, dann gehen wir halt so. da auch noch ein Wickel. Ich sehe, wir machen manche Sachen so kompliziert. Es ist noch manchmal gar nicht so kompliziert. Was für uns nicht möglich ist, weil wir gerade etwas vor der Nase haben, und das ist das. Sie stehen da vor der Nase und das ist alles, was Sie gerade sehen. Ist nur unsere subjektive Wahrnehmung. Unsere subjektive Wahrnehmung. Es könnte sein, dass es vielleicht gar nicht das richtige Bild ist. Oder dass du den Zoom nur ein bisschen rausholen musst, um zu sehen, hoppla, Moment, ja, das ist ja eigentlich, da kann ich ja rundherum gehen. Ja. Und der Herr wird es zeigen, weil das ist das, was der Herr tut. Für ihn ist nichts unmöglich. Und das wollte ich heute zeigen. Für ihn gibt es kein Hindernis, kein Problem, keine Limitation. Die sind wir manchmal selber. Wir sind manchmal das Hindernis, oder? Wir verbauen uns manchmal den Weg. Wir machen das. Für ihn gibt es kein Hindernis. Er hat jedes Hindernis, all deine Sünde, all deine Scham, all deine Schuld, alles, was sich irgendwann einmal zwischen dich und Gott gestellt hatte, hat er schon gelöst. Na nochmal. Er hat es schon gelöst. Das ist Reich Gottes. Er hat es schon gelöst. Wir sind oft mit der Nase im Zaun. Er hat schon gelöst. Halleluja. Er hat es schon getan. Und er sagt, mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf der Erde. Und er hat das gezeigt, oder? Er hat es gezeigt. Ihr habt gerade gelesen, er hat die Sünden vergeben. Er hat die Kranken geheilt. Alle, die zu ihm gekommen sind, alle, die ihn berührt haben oder ihn gebeten haben, hat er geheilt. Er hat die Toten aufgeweckt. Er hat die Dämonen ausgetrieben. Er hat gezeigt, dass er alle Macht hat. Im Himmel und auf der Erde. Jede Beerdigung, zu der Jesus ging, haben wir vor ein paar Wochen beim Celebration gehört. Fand ich super. Jede Beerdigung, zu der Jesus ging, inklusive seiner eigenen nämlich, endete in einer Auferstehung. Amen. Amen. Ist auch ein Bild für uns. Bei jeder Beerdigung bringt er neues Leben. Es gibt nichts, was er nicht kann. Es gibt nichts, was er nicht aufwecken kann. Was er nicht heilen kann. Was er nicht tun kann. Das gibt es nicht. Das gibt es in seinem Reich nicht. Dieses Wort gibt es nicht. Unmöglich, das ist nicht in seinem Vokabular. Amen. Ist nur in unserem. Yes. So, er zeigte, was die Natur des Königreiches ist. Und nachdem er das hier gezeigt hat, wollte er, dass seine Jünger was machen? Dasselbe zeigen, oder? Er hat seinen Jüngern gesagt, so, wenn ich weggehe, seid ihr dran. Werdet ihr dasselbe tun und noch größere Dinge tun. Halleluja. Wer hat noch größere Dinge schon gesehen? Okay. Dann würde ich sagen, wir sind alle herausgefordert, unseren Glauben an die Bibel anzupassen. Nicht unsere Erfahrungen, die Bibel an die Erfahrung anzupassen. Sondern wenn das hier drinnen steht, wenn das die Kultur meines Reiches ist, aus dem ich bin jetzt, dann muss ich das auch weiter zeigen. Dann ist das die Wahrheit. Und dann möchte ich erwarten, dass das passieren wird. Wie Johannes 14 ist diese Stelle. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, sogar größere. Dann, Jesus hat es gezeigt in Wort und Tat, aber er hat auch erklärt. Er hat es auch erklärt. Immer wieder hat er erklärt. Er hat erklärt, wem das Reich gilt, oder? Könnt ihr euch erinnern an die Stellen, wo es heißt, wenn ihr wie Kinder... Ja, lest euch mal diese ganzen Stellen durch. Ein Hammer, ja? Jesus rief ein kleines Kind, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, steht in Matthäus 18, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Eine spannende Aussage. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Matthäus 19 sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Spannend. Die Kleinsten, die damals überhaupt null, ja, auch nur irgendwas zu melden hatten oder irgendwie Aufmerksamkeit hatten, Kinder damals. Spannend. Das haben wir vorher im Clip gehabt. Er hat es umgedreht. Es war so ein Kontrast, was er gezeigt hat in seinem Reich. Nämlich er hat gezeigt, in seinem Reich gilt demütig und klein sein wie Kinder. In seinem Reich gilt einfach im Vertrauen an den Vater zu sein, so wie ein Kind. In seinem Reich, nach Matthäus 5, gilt zu wissen, dass man selber arm ist. Ja? In der Bergpredigt kommt das Wort. Dass ich selber arm bin. Dass ich es nicht kann. Dass ich nicht alles weiß. Erkennen, dass ich es nicht weiß. Selber arm sein und total abhängig sein von Gott. Das gilt in seinem Reich. Es gilt in seinem Reich, dienend zu leiten und statt von oben herab. Ja? Von damals, er hat gesagt, seid nicht so wie die Mächtigen dieser Welt. Wer der Größte sein will, sei der Diener aller. Umgekehrt. Immer umgekehrt. Und er hat auch gesagt, wer nicht hineinkommt. Und das sind krasse Stellen. Matthäus 5. Vers 19 bis 20, wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischem Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischem Reich großes Ansehen haben. Vers 20, ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, und die waren dafür bekannt, dass sie alles nach i-Tüpfelchen versuchten zu erfüllen. Also was er hier eigentlich sagt, ist, ich meine, unmöglich. Es besser zu erfüllen als sie, war völlig unmöglich. Kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Also Jesus hat auch gesagt, er hat nicht ein Blatt vor den Mund genommen, sondern er hat gesagt, das gilt und so geht es definitiv nicht. Noch eine Aussage, die ganz krass ist, Matthäus 7. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters hört, kennt, weiß, auswendig gelernt hat. Herrlich, da kennen einige die Bibel. Tut. Sagen wir mal alle, tut. Nochmal, tut. Tut. Nochmal, tut. Es geht nicht darum, wie viel du auswendig kannst. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, und ich liebe das Wort Gottes, ich lerne es auswendig. Es geht aber nicht um dein auswendig Können und Lernen und Wissen. Wenn du es nicht tust, lasst mich weiterlesen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben in deinem Auftrag prophetisch geredet, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Was ist Kennen? Eine Beziehung. Ich kenne jemanden, wenn ich eine Beziehung zu jemandem habe. Nicht, weil ich von dem höre, nicht, weil ich von dem weiß, nicht, weil ich irgendwas von dem gelesen habe. Sondern weil ich eine Beziehung zu dieser Person habe, dann kann ich sagen, ich kenne den. Jesus wird sagen, ich habe euch nie gekannt, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Das ist eine krasse Stelle. Jesus hat auch gesagt, was nicht geht. Und ich möchte echt, dass wir uns das zu Herzen nehmen, weil das Reich Gottes, Jesus zeigt es. Er zeigt die Natur seines Reiches, er zeigt, was wichtig ist in seinem Reich, er zeigt, für wen es ist, er zeigt aber auch, wie man nicht hineinkommt. Ich finde das wichtig. Das müssen wir wissen und das müssen wir zu Herzen nehmen. Und Jesus erklärte die Natur seines Reiches durch ganz viele Beispiele, Gleichnisse und Bilder. Und die habt ihr alle auf eurem Zettel und ich gebe euch jetzt die Hausübung für die nächsten paar Wochen. Wenn ihr wissen wollt, was für eine Kultur im Königreich Gottes herrscht, was das bedeutet, was, wie wir dann auch leben sollten, dann schaut euch an, was Jesus darüber gesagt hat, wie Jesus gesprochen hat, was Jesus gesagt hat über sein Reich, wie er es gezeigt hat. Und unter anderem eben diese Liste von Beispielen, Gleichnissen, Bildern, warum hat er die gebraucht? Weil das genauso wie heute war. War einfacher zu erklären. Und alle Bilder hatten ein paar Eigenschaften, die er zeigen wollte. Ja, zum Beispiel der König, der das Hochzeitsfest vorbereitet. Ja, wo die geladenen Gäste dann plötzlich sagen, oh, ich habe, das Rind ist mir runtergeflogen. Und oh, ich bin so beschäftigt, ich kann jetzt gerade nicht, ich kann nicht zum Hochzeitsfest kommen. Im Endeffekt waren alle geladenen Gäste nicht bereit, zum Hochzeitsfest zu kommen. Das ist ein krasses Bild. Und Jesus sagt, der König hat seine Diener überall rausgeschickt und hat gesagt, holt alle. Ab jetzt sind alle geladen. Jedes dieser Bilder hat Eigenschaften seines Reiches. Und ich möchte gerne, dass ihr das nehmt und euch die mal durchgeht und mal schaut, was sind da für Eigenschaften drin? Was kann der Jesus damit ausdrücken? Besprecht das in euren Live-Gruppen, macht es mal gemeinsam. Was ist da drinnen in diesen Beispielen, was Jesus hier sagen wollte? Ja? Es gibt noch eine Geschichte mit dem König, der diese Schuld erlässt. Es gibt ein Beispiel mit einem verborgenen Schatz oder der Perle, ja, dass Gottes Reich so unschätzbar wertvoll ist wie ein Schatz und man gibt alles dafür auf. Schaut euch diese Beispiele an, ja, das Fischernetz, der Besitzer, der Arbeiter einstellt und allen denselben Lohn gibt. Denen, die 10 Stunden gearbeitet haben und denen, die eine halbe Stunde am Schluss gearbeitet haben. Auch, ich habe sie alle durchgelesen und ich finde sie total spannend. Also nehmt die einfach bitte und schaut sie euch an. Also ich kann es euch ja eh nur ans Herz legen. Aber wenn ihr noch mehr wissen wollt von dieser Königreich Gottes Kultur, was da drinnen liegt, dann schaut es euch doch an. Dann beschäftigt euch damit. Er sagt doch, es ist wie ein Senfkorn. Kennt ihr ein Senfkorn? Ich habe leider keines mitnehmen können. Es ist eins der kleinsten Samenkörner. Ja? Ich wollte dann nicht mehr in unser Gurkenglas hineingreifen. Ja? Also in den Gurkengläsern sind immer noch solche Senfkörner drinnen. Ganz kleine Körner. Und die kannst du nicht mal gescheit halten, weil sie dir aus der Hand fliegen. So klein sind sie. Ja? Aber die werden, wenn man sie pflanzt, riesig. Der Baum ist riesig. Ja? Gott vergleicht das. Wie gesagt, ich schließe ab damit, dass ich einfach die drei Sachen, die mir da jetzt einfach ganz, ganz stark geblieben sind, ja, von diesem Königreich Gottes. Das ist Nummer 1, die Kultur im Königreich Gottes ist Liebe. Zeigt sich vom Alten Testament bis zur Offenbarung. Das Königreich Gottes ist ein Reich der Liebe. Ja, er liebt uns und er möchte, dass wir ihn lieben, von ganzem Herzen, oder? Ganzer Seele und all unserer Kraft. Und wen sollen wir noch lieben? Unseren Nächsten wie uns selbst. Herrlich. Yes! Sein Reich und die Kultur in seinem Reich ist Liebe. So, wenn wir seine Kinder sind, Repräsentanten seines Königreiches, Königskinder sind, dann heißt das, wir müssen voll sein von dieser Liebe. Wir müssen diese Liebe widerspiegeln. Das muss aus uns sichtbar werden, in dem, was wir sagen, in dem, was wir tun. Es muss sichtbar sein. Warum? Weil sein Königreich ist Liebe. Er ist Liebe. Alles, was er getan hat, ist aus Liebe. Immer. Es ist immer noch so. Das zweite ist, Königreich Gottes, die Kultur im Königreich Gottes ist Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, ist Leben statt Tod. Es ist Leben. Seine Kultur, wir brauchen uns nur den Himmel in der Offenbarung anschauen, wie gesagt, kein Leid, kein Schmerz. Er hat es so geschaffen und es wird eines Tages genauso wieder sein, in ganzer Vollkommenheit, wo wir alle keine Schmerzen haben, kein Leid haben, wo wir alle vollkommen sind, oder? So war es am Anfang, So wird es ganz am Schluss wieder sein. Aber wisst ihr was? Das ist jetzt schon so. Er möchte es hier durch uns verbreiten. Heilung, Wiederherstellung, Befreiung. Warum weiß ich das? Weil Jesus es gezeigt hat. Der eins seiner größten Dienste war, Dämonen auszutreiben und zu heilen. Nochmal. Eins seiner größten Dienste war, von Dämonen auszutreiben und zu heilen. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, geht hinaus, heilt die Kranken, macht die Aussätzigen gesund, weckt die Toten auf und treibt die Dämonen aus. Also was sollen wir repräsentieren? Das Königreich Gottes. Wenn das sein Leben, seine Kultur ist, dann muss das durch uns sichtbar werden. Und ich fordere uns heraus. Ich weiß nicht, für wie viele Kranke du gebetet hast bis jetzt. Wenn du es noch nicht getan hast, dann leg diese Woche deine Hand auf jemanden, der neben dir ist und bete einfach, hey, ich heile niemanden, du heilst niemanden. Gar nicht, überhaupt nicht. Also, Halleluja, es ist auch nicht meine Verantwortung. Aber meine Verantwortung ist, die Hand auszustrecken und zu sagen, weißt du was, ich habe einen Gott, der will heilen, der kann heilen. Ich bete einfach für dich. Darf ich für dich beten? Das ist meine Verantwortung. Weil ich bin Repräsentant seines Reiches. Und sein Reich ist völlige Heilung, Wiederherstellung, Befreiung. Auf jede Weise. Sein Reich ist voller Leben. Nicht tot. Er ist das Gegenteil von Halloween. Amen. Das krasse Gegenteil. Ich feiere das nicht. Ich will das nicht mal sehen. Warum? Weil es nur ein Anbeten des Todes ist. Was um Himmels Willen haben wir da verloren? Ich feiere das Leben. In jeder erdenklichen Art und Weise. Denn mein Gott ist ein Gott des Lebens. Und das möchte ich weiter zeigen. Und da möchte ich sagen, Lukas 4, Vers 18, das gilt eben auch uns. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Und das gilt jedem von euch. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr Gnade zeigt. Hey, das gilt uns. Das gilt uns. Wir sind seine königlichen Priester. Wir sind die, die repräsentieren hier auf der Erde. Und unsere Kultur sollte sein, das weiterzugeben. Heilung, Wiederherstellung, Befreiung, Leben weiterzugeben. Und das Dritte ist, Gottes Reich und die Kultur in seinem Reich ist Beziehung. Von Anfang, 1. Mose 1, bis Ende, Offenbarung, ist es Beziehung. Gott möchte eine Beziehung zu uns haben. Er möchte, dass wir seine Kinder sind. Oder Römer 8, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu ihm kommen und sagen, aber lieber Vater. Aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Alle seine Kinder aber, als seine Kinder sind wir, gemeinsam mit Christus, auch seine Erben. Können wir das einmal zusammen sagen? Als seine Kinder aber sind wir, gemeinsam mit Christus, auch seine Erben. Können wir es nochmal lesen? Hey, das ist jetzt nicht meine Interpretation. Das ist Wort Gottes. Und das ist ein Vers, den dürft ihr auswendig lernen. Den dürft ihr auswendig lernen und ihr heute im Herzen tragen für immer und ewig. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Amen. Erben in der Zukunft, aber auch Erben hier, heißt es. Auch Erben hier, Halleluja. Das ist so stark. Wir sind seine Erben. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, was das heißt. Was haben wir geerbt? Was steht uns zu? Was ist in diesem Reich? Und das ist das, was mir am Herzen liegt. Ich möchte das noch mehr wissen. Ich möchte es noch mehr kennen. Ich möchte es noch mehr verstehen, damit ich darin leben kann. Der Schöpfer und Herrscher Himmels und Erde ist mein Vater. Das ändert alles. Ich bin sein Erbe. Ich bin sein Kind. Das Bild von den Schafen. Was mir nicht möglich ist, heißt gar nichts. Heißt gar nichts. Heißt einfach nur, es ist mir nicht möglich. Aber Halleluja, ich bin ein Kind meines Schöpfers und er ist mein Vater. Er ist nicht nur Herrscher, er ist mein Vater, der mich liebt, der mich kennt. Er ist der Vater, der gute Gaben gibt, der alles kann. Er möchte eine Beziehung zu uns haben. Die zweite Beziehung, die er haben möchte, ist, er sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und genauso wie er und der Vater eins sind, hat er den Heiligen Geist gegeben zu Pfingsten, damit wir mit Vater und Sohn eins sein können. Halleluja! Wir dürfen und können mit Vater und Sohn eins sein durch den Heiligen Geist. Das war das Besondere mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, Jesus hat das gesagt, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. Wir können durch den Heiligen Geist mit ihm eins sein und wir können durch den Heiligen Geist miteinander eins sein. Das können wir nicht ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen diese Liebe, die ausgegossen ist, Römer 5, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir brauchen das. Sonst können wir es nicht. Ja, schon gar nicht miteinander. Ich schließe und ich schließe damit noch einmal so ein Zitat zu geben von Chris. Als der Heilige Geist in Vollmacht kam und er den Menschen ermöglichte, eine neue Sprache zu sprechen, wurde jeder Gläubige mit demselben Geist, nämlich Einheit, erfüllt und erhielt denselben Auftrag, den Gott zu Beginn der Zeit gegeben hatte. Das Reich Gottes auszubreiten, oder? Wieder einmal beauftragt er sein Volk, die Erde mit seiner Herrlichkeit und der Botschaft des Reiches Gottes zu erfüllen. Aber dieses Mal ist sein Geist in jedem Gläubigen, indem er ihnen Vollmacht und die Einheit des Geistes gibt, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das ist das Reich Gottes. Und die Kultur im Reich Gottes ist Liebe, ist Heilung, Wiederherstellung, Befreiung und Leben und ist Einheit und Beziehung. Ja? Die Kultur im Reich Gottes ist Beziehung. Beziehung zu uns, Beziehung untereinander ist Einheit, immer Einheit im Gemeinsamsein. So diese drei Sachen, die sind einfach die, die mir wichtig geworden sind, jetzt in diesem Wissen und diesem Studieren durch das Reich Gottes. Und ich möchte jetzt einfach abschließen in dem, dass wir einfach für jeden beten wollen heute, der Gebet braucht. Wenn du heute da bist und sagst, du hast Schmerzen in deinem Körper. Ich hatte Eindrücke für jemanden mit Zahnschmerzen und ich hatte, einen Eindruck für Rückenschmerzen, genau. Genau, Rückenschmerzen rechts unten, das war ein ganz komischer Schmerz. Hier unten, rechts unten und das ging so hinunter in das rechte Bein, in die Hüfte hinein. Wenn jemand da ist und das betrifft dich oder wenn du zu Hause bist, dann möchte ich heute einfach wirklich dafür beten, der Herr ist der, der heilt. Wir heilen nicht, aber wir geben das weiter, was wir empfangen haben und das ist seine Kultur, sein Königreich. So, wenn ihr heute da seid und ihr sagt, hey, ihr braucht das Gebet, ihr wollt da einfach jetzt eben etwas für euren Körper einfach empfangen, dann kommt doch nach vorne, liebe Live-Gruppenleiter, kommt nach vorne. Wir machen das nicht lang, aber ich möchte, dass wir da einfach noch ein paar Minuten dem Raum geben. Ja? Königreich Gottes heißt Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, Leben. Es heißt Liebe. Und es ist Beziehung. Beziehung zu uns, Beziehung zueinander. Und ich möchte noch was dazugeben, wenn du heute da bist und in irgendeines dieser Punkte spürst und merkst, so, boah, da fehlt mir was. Da bin ich nicht, da repräsentiere ich nicht ganz das, was Gott ist. Und du möchtest das einfach heute bekennen oder du möchtest nach vorne kommen und sagen, Herr, ich möchte das ändern oder ich hilf mir, das zu ändern, dann komm doch einfach auch nach vorne. Wenn da irgendwas in Beziehungen ist, wo du weißt, ah, da möchte ich was in Ordnung bringen, dann komm nach vorne. Wie gesagt, wir möchten das heute sehr praktisch machen. Es geht darum, praktisch zu sein, oder? Jesus hat gesagt, wer den Willen meines Vaters, ich möchte, dass ihr es nicht mehr vergesst, nochmal, wer den Willen meines Vaters nicht kennt, nicht weiß, wer ihn, nochmal, tut. Und wenn da irgendwas ist, was uns, wo wir ein bisschen ein Hindernis sind, ja, dann kommt es nach vorne und lasst es einfach hier bei ihm liegen. Okay, nehmt es nicht mit nach Hause, sondern kommt nach vorne und gebt es ab. Es ist wichtig. Der Herr möchte sein Königreich, sein Reich zeigen. Er möchte es offenbaren und er möchte es durch dich und mich tun. So, danke Jesus, dass du heute hier bist. Danke für deine Gegenwart, für deine Kraft. Ich danke dir, Herr, dass du so gut bist. Ich danke dir, dass du voller Liebe bist, dass du so interessiert bist an uns. Herr, ich danke dir, dass wir Teil deines Königreiches sein dürfen. Boah, was für ein Vorrecht. Ich danke dir, Jesus, dass du uns kennst, beim Namen nennst, weil du uns liebst. Dass du möchtest, dass wir ganz geheilt und befreit und wiederhergestellt sind in jedem Bereich unseres Lebens. Ich danke dir, Jesus, dass du Beziehung zu uns haben möchtest. Und dass du möchtest, dass wir Beziehungen zueinander haben. Und Herr, ich bitte dich jetzt einfach, dass du zu uns sprichst, da wo wir vielleicht noch nicht ganz repräsentieren, da wo noch Teile sind, die wir dir geben dürfen. Herr, komm, komm, Heiliger Geist. Du kennst, du weißt und du sprichst. Danke, Jesus.